Heiland. Wir wollen dich heute Nachmittag preisen. Wir wollen dich rühmen, dich anbeten. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und wir erwarten dich in dieser Adventszeit. Wir erwarten den König, den Herrn der Herrlichkeit. Halleluja. Komme bald, Herr Jesus. Maranatha, mit dem Wort grüßen wir uns. Amen. Ich möchte heute über den Segen sprechen, das Geheimnis des Segens. Wie werde ich gesegnet? Wie bekomme ich was von Gott? Oder wie komme ich zu Gottes Verheißungen? Wie erlange ich Gottes Verheißungen? Gott ist ein Gott des Segens, des Segnens. Er segnet von Anfang an schon allein, es werde Licht. Und er segnete das Licht. Das Licht ist gesegnet. Das ganze Leben ist gesegnet. Deshalb, das Licht ist stärker als die dunkelste Finsternis. Finsternis hat er nicht gesegnet, aber er hat das Licht gesegnet. Dann der nächste Tag, was dann passierte und so weiter. Sonne, Mond und Sterne, die wurden gesegnet. Deshalb kann der Mensch nichts gegen Sonne, Mond und Sterne ausrichten. Und so ist permanent, es geht weiter. Gott hat gesegnet bis ja, zu den Pflanzen, zu den Tieren. Gott hat alles gesehen und deshalb, die Tiere werden nicht aussterben bis zum Schluss. Und die Erde ist gesegnet worden und der Herr hat auch die Menschen gesegnet. Deshalb gibt es jetzt so viele Menschen hier auf dieser Welt, fast 9 Milliarden. Also Gott hat die Menschen gesegnet. Seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Und wir sind genau in dieser Phase jetzt eingetreten, wo der Mensch sich die Erde untertan macht. Alles, was Gott geschaffen hat, der Mensch beherrscht, der Mensch kontrolliert. Wie ein Satelliten, er kann alles beobachten. So, Gott hat gesegnet, deine Lieblingsbeschäftigung und Lieblingshobby ist segnen. Das ist, was Gott in der Freizeit macht. Gott segnet ja, alles, was wir anfassen, was wir berühren als Kinder Gottes, was wir unternehmen, Gott segnet. Gott segnet einfach alles, was ihm unter die Finger kommt. Und deshalb ist es für mich ganz wichtig, dass ich in die Hände Gottes gerate. Herr, segne mich. Herr, segne mich. Ich brauche deinen Segen, ich brauche deinen Beistand, ich brauche deine Hilfe. Weißt du, du solltest den Segen einatmen. Segen ist, was dich gesund macht. Der Segen Gottes und macht reich ohne Mühe. Da muss ich gar nicht groß anstrengen. Wenn ich was erreichen möchte in meinem Leben, da muss ich so viel anstrengen. Da muss ich mich bemühen, muss das und das und das und das machen. Aber der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Was das auch immer ist. Ich werde nachher darauf zu sprechen kommen. Gott ist ein Gott der Segnungen, aber auch, halte ich fest, Gott der Flüche. Gott, wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir Gott durch die Finger gehen und wenn Gott uns nicht halten kann, wenn wir nicht auf Gott nicht hören, ja, dann kommt das Gegenteil. Dann erleben wir genau das Gegenteil in unserem Leben. Da geht alles drunter und drüber. Da kannst du machen, was du willst, bist nicht gesegnet. Kannst Tag und Nacht arbeiten, 3 Jobs haben und was weiß ich, Geld ausgeben, du wirst doch nicht satt. So steht es in der Bibel. Wenn Gott nicht segnet, man wird nicht satt. Man löscht seinen Durst nicht. Wenn Gott nicht segnet, wird man nicht gesund. Ja, das ist, wenn Gott nicht segnet. Deshalb ist es so wichtig, dass Gott uns segnet. Wenn wir auf Gott hören, hat er Spaß an dir. Weißt du, ich habe auch meine Kinder auch Spaß gehabt, wenn sie gehorsam waren, wenn sie folgsam waren, wenn ich mit ihnen spielen durfte, wenn sie mit mir spielen wollten, verstehst du, hoppa, hoppa, Reiter. Das war Vergnügen für mich, verstehst du, mit meinen Kindern spielen zu dürfen. Spaß an seine Kinder, obwohl man wusste, ja, die bleiben nicht ewig bei dir, aber ich habe Spaß an meine Kinder gehabt. Ja, wenn du Gott liebst, segnet er dich und du hast Gunst unter den Augen Gottes. Gott offenbart sich, ja, auf allen Gebieten deines Lebens, du bist ein Günstling Gottes. Ein Günstling Gottes, was es auch immer ist, lass es dir geben. Deshalb, wenn du gesegnet werden willst, halt den Bund Gottes, sei ihm treu, mach das, was er von dir erwartet, nicht, was nur in der Bibel drin steht. Die Bibel ist ein dickes Buch. Ja, wir müssen nicht alles, was in der Bibel steht, alles tun, du wirst nicht fertig. Die Bibel ist für die ganze Welt geschrieben und du brauchst das spezielle Wort für dein persönliches Leben, für heute, für jetzt und hier. Wir brauchen also das spezielle Wort, nicht das, was für Israel gesagt hat, was für Abraham gesagt hat oder was ja, für die Welt gesagt worden ist. Nein, ein persönliches, direktes Wort, ein Rema-Wort vom Herrn. Ja, Gott ist einer, der gerne segnet und wir existieren dank des Segens Gottes. Gott ist für uns und in der Bibel heißt es, Gott für mich, wer und was kann gegen mich sein, wer kann mich von der Liebe Gottes trennen, dass ich nicht ein Liebling, ein Günstling Gottes bin. Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Das ist für mich so wichtig. Gott macht einen Unterschied. Ich würde auch als Boss und Chef und so weiter einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient und Gott nicht dient. Und deshalb ist es so wichtig, diene ich wirklich Gott. Diene ich nur für mich selbst, diene ich für die Menschen, für die anderen Menschen oder diene ich wirklich von Herzen, aus freien Stücken dem Herrn? Gott ist da sehr gerecht. Also er weiß schon ganz genau, wem du dienst. Ob nur dich um zu profilieren, etwas zu sein, etwas darzustellen, eine Anerkennung von Menschen zu bekommen, oder du dienst aus Liebe, aus Freude, dass du Gott lieb hast, dass du deine Lust an dem Herrn hast. Gott lässt keine Sünder in den Himmel, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, Sünder kommen dort nicht hinein, dort kommen nur Gerechte, Heilige. Ich möchte auch gar nicht in den Himmel, wenn dort Sünder gäbe, ich möchte mit den Sündern nicht in den Himmel. Die sollen weit weg sein, dass ich sie gar nicht sehe. Ich möchte ganz nah, so nah wie möglich am Thron Gottes sein. Das ist mein Begehren, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu verharren. Das ist, was ich will. Und das muss ich jetzt schon lernen, die Nähe Gottes kennenzulernen. Wo bin ich Gott am allernächsten? Weißt du, wo du Gott am allernächsten bist? In deiner Not, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Kämpfen, ja, in deinen Krisen, in deinen Anfechtungen. Da bist du Gott ganz nah. Wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten, was ist die Gerechtigkeit? Herr, du liebst den Gottesfürchtigen, so steht es in der Bibel, du achtest auf seine Tritte und Schritte. Ja, und dann, wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann fällt uns automatisch alles zu. Da muss ich nicht beten, Herr, gib mir Essen und Trinken, gib mir Gesundheit und Kraft. Nein, das fällt uns automatisch zu, wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten. Das, was er begehrt, was ihm recht ist, was sein Wille ist, dann bekommst du alles, was du brauchst. Der Herr ist treu. Jetzt ist die Frage, bin ich dem Herrn treu? Oder flirte ich nur so ab und zu mal so, ja, dass ich nur in Notzeiten zu Gott gehe, so als Reserverad ihn benutze? Oder ist der Herr mein Lenkrad, dass er mein Leben steuert und mein Leben lenkt? Und in der Bibel heißt es, und das hat meinem Leben so viel Kraft gegeben und mein Leben bestimmt, ich sah den Gerechten. Ich sah den Gerechten, der also mit Gott übereinstimmt, nie nach Brot betteln. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Gott versorgt den Gerechten. Also wenn du mich anschaust, ich bin ein Gerechter. Warum? Weil Jesus Christus mich gerecht gemacht hat und ich versuche recht und schlecht Gottes Willen zu tun. Das ist meine Philosophie. Ich versuche nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Nicht der Kirche zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich einer Kirche gefalle, einem Verein, einer Organisation oder ob ich Gott gefalle. Das ist ein großer Unterschied. Ja, wenn ich mit Gott übereinstimme, mit ihm harmonisiere, mit ihm zusammenarbeite, in seinem Willen bin, mit ihm so dazu passe, also ja, ich liebe den Herrn, ich bin mit dem Herrn und ich gehe mit dem Herrn, auch wenn ich nicht alles verstehe. Die meisten Menschen machen immer so viele Fragezeichen. Warum, weshalb, wieso? Und ich hatte auch so viele Fragezeichen vor vielen, vielen Jahren. Gott, warum ist das so? Warum lässt du das in meinem Leben zu? Warum nimmt das nicht weg? Mensch, ich bete und es vergeht das nicht. Dann hat Gott gesagt, mach nicht die Fragezeichen, warum, weshalb und wieso. Zieh die Fragezeichen in die Länge und dann hast du Ausrufezeichen. Deshalb, deshalb. Und ich mache in meinem Leben, da wo ich ein Fragezeichen habe, deshalb. Warum ist das und dies in meinem Leben? Ja, Gott macht anders, als wir manchmal denken. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Also mit Gott zusammenarbeiten und dann versorgt er mich übernatürlich mit allem, was ich brauche. All inklusiv. Ich denke nur an Elia. Da sagt der Raben, versorgt diesen Mann Gottes da. Bringt ihm gutes Fleisch, bringt ihm das und bringt ihm das und bringt ihm das. Oder dann durch die Witwe in Sarepta. Gott versorgt. Der Segen Gottes, wenn der mit uns ist, wir werden versorgt. Auch wenn es durch die Raben geschieht. Oder durch die Regenwürmer von mir aus. Mir vollkommen egal. Gott versorgt uns auf übernatürliche Art und Weise, wie wir eigentlich noch gar nicht versorgt würden. Ich denke nur an Johannes, der Täufer. Von was lebt er in der Wüste? Vom wilden Honig und von Heuschrecken. Ja, aber Herr, ist das die Versorgung für mein Leben? Soll ich Heuschrecken fangen? Die springen mir alle weg, sobald ich mich bewege. Aber Gott hat diesen Johannes, den Täufer, mit Heuschrecken versorgt. Eigentlich, was eine Plage ist, Heuschreckenplage. Verstehst du, das ist was Schreckliches. Aber gerade durch die Heuschreckenplage, und es muss ziemlich viele Heuschrecken damals gegeben haben, dass der Johannes in der Jordan-Gegend sehr gut gelebt hat. Seine Speise waren Heuschrecken. Du würdest sowas gar nicht essen, nicht einmal berühren. Aber wenn du von Gott versorgt werden möchtest, dann sollst du alles mit in Kauf nehmen. Ich habe ja die Märtyrerbücher gelesen, wie die ersten Christen in den ersten 3 Jahrhunderten ihren Glauben bekannten und lebten. Und da steht es, dass viele Christen in die Wüste gingen und die lebten von Baum, von den Baumrinden. Stell dir mal vor, von Baumrinden. Wärst du bereit, von einer Baumrinde zu leben, dich zu ernähren, so wie jetzt vielleicht die Nordkorea, die Menschen, wo der Staat die totale Kontrolle ausübt? Die haben gesagt, lieber sind wir in der Freiheit und wir essen Baumrinde oder Heuschrecken und wilden Bienenhonig, was auch immer sein mag. Gott versorgt übernatürlich, so wie also diesen Elia. Der Segen Gottes vertreibt jeden Mangel, aber nicht so, wie wir es denken, auf seine Art und Weise. Ja. Bei Gott, wenn Gott einen segnet, da gedeiht das alles wie im Treibhaus. Ja, das treibt, du wirst auch satt von Baumrinde. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber auf jeden Fall mehrere Berichte in den Märtyrerakten steht, dass sie von Baumrinde lebten und sie sich ja, am Leben hielten, was es auch immer war, zum Überleben. Wichtig ist, dass du überlebst. Und wenn Gott segnet, das ist dann üppig, bombastisch, außerordentlich. Ja, das ist so viel. Lieber Gott, hör auf, mich zu segnen. So etwas habe ich mal erlebt in der Friedrichstraße. Und ein Bruder, der kam aus dem Saarland, der war so gesegnet, so in der Ehrlichkeit Gottes. Oh Gott, ich verkraft nicht, ich platze, wenn du mich weiter segnest. Das ist, wann sind wir so weit gekommen, dass wir platzen vor lauter Segen und vor lauter Güte Gottes? In 5. Buch Mose 28, Kapitel 28, Vers 1 bis 6, da wird beschrieben, wie werde ich gesegnet? Willst du das wissen, willst du das erfahren? Denn es ist so wichtig, dass du gesegnet wirst auf allen Ebenen, nicht nur finanziell oder materiell, sondern geistlich, seelisch, körperlich, gesundheitlich, ach, auf welche Art auch immer. Da heißt es, es wird geschehen, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst, alle deine und alle seine Gebote hältst, die ich ihm heute gebiete, zu befolgen und zu tun, damit der Herr, dein Gott, dich über alle Völker der Welt erhebt. Und all diese Segnungen werden über dich kommen. Und jetzt halte ich fest, da steht es, der Segen wird dich überholen. So wie ein Autofahrer, ja, du fährst gemütlich deine Straße und plötzlich überholt dich so ein Porsche oder Jaguar, überholt und winkt dir, verstehst du? Und dann kannst du ja in diese seine Überholspur weiterfahren. Der Segen soll dich überholen. Aber Voraussetzung ist, gehorche der Stimme Gottes. Halte fleißig seine Gebote. Und ich denke, die 10 Gebote sind ganz, ganz arg wichtig. Die 10 Gebote ist das Grundgesetz, das alles zusammenhält. Und Gott sagt, wahrlich, ich werde dich segnen, weil ich dich lieb habe. Und ich will dich über alle Völker erheben. Du bist und musst nicht stolz sein, wir sind besser als die anderen. Nein, Gott erhebt dich. Gott macht dich, du bist bei Gott nicht der Schwanz, sondern du bist bei Gott der Kopf. So steht es in meiner Bibel. Er will täglich dich segnen und der Segen soll dich überholen. Gesundheit soll dich überholen. Stärke soll dich überholen. Wohlstand soll dich überholen. Ja, Gott will sich bei dir einklinken. Er will sich an dir, deinem Leben beteiligen. Ja, du sollst auf seinen Zug raufspringen und sagen, ich fahre mit dem Herrn, der Herr hat mich überholt. Ein kleiner Witz dazwischen, das war damals Goggomobil. Das Goggomobil war das kleinste Auto, 250 Kubikzentimeter. Also da konnte man mit Klasse 4 noch fahren, mit einem alten Vierer fahren. Und da stand einer, dieser Goggomobilfahrer stand an der Straße, konnte nicht mehr weiterfahren. Dann fragt er, da fährt ein Jaguarfahrer vorbei und fragt, könnten Sie mich mitnehmen bis zur nächsten Tankstelle? Dann sagt er, ja, hängen Sie sich dran. Und der Jaguarfahrer hat vergessen, dass hinten einer hängt und er hupt und er hupt und er hupt, dass er anhält. Der fliegt ja fast hinten. Dann ruft der Tankstellenwart, da wo er parken wollte oder Benzin tanken wollte, schau mal, da kommt einer vorbei. Ein Goggomobil will einen Jaguar überholen, hupt und hupt und dann ist er nicht vorbei. Ja, von Gott überholt, von Gott abgeholt. Und oft ist, Herr, hör auf, mich zu segnen, ich verkrafte es nicht mehr. Also, Gott will mitmischen in unserem Leben, mitwirken, seinen Beitrag leisten, was er kann. Ja, Gott macht nicht alles. Gott sagt, ich gebiete dir, ich sage das, ich befehle dir, aber machen muss ich das. Ich muss alles machen, was der liebe Gott will. Gott nimmt mir nichts ab. Ich muss arbeiten, ich muss Brot backen, ich muss Haus bauen, ich muss hingehen und fahren und tun, was ich tun soll, wo er gesagt hat, geh hin, aber ich muss es tun. Und genauso ist es. Du solltest das und das tun. Verbirg dich am Bachkrib, sagt der Herr zu Elia. Aber Herr, wenn ich mich verstecke, mich sieht niemand, mich findet niemand, mich versorgt niemand. Doch, Gott weiß, wo du sitzt. Und Gott hat den Raben den Befehl gegeben, dort orientiert euch an dem und dem Zeichen. oder der Witwe, ich gebiete und habe dir selbst einer Witwe geboten, dich 18 Monate zu versorgen. Immer wenn du etwas nach seinem Willen tust, gibt er seinen Segen dazu, unterstützt er dich, gibt seinen Beistand, aber das muss sein Wille sein. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Nicht nur der Pauschalwille für die ganze Welt. Gott will, dass die ganze Welt gerettet wird. Ja, das ist Gottes Wille. Aber was will er für mich persönlich? Deshalb sucht Jesus im Garten Gethsemane den Willen Gottes. Dreimal ruft der Herr, oh Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Immer wenn du etwas nach dem Willen Gottes tust, greift er ein, gibt dir Hilfestellung, wird seinen Engeln befehlen, dass sie vorangehen, dass sie dir zur Seite stehen, dass sie dich verteidigen. Ja, es gibt Engeldienste. Und viele Menschen, die nehmen Engeldienste gar nicht in Anspruch. Die denken nur, der Herr Jesus soll helfen. Nein, der Herr Jesus hilft auch nicht. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Nicht der Herr Jesus und nicht der Vater, sondern der Heilige Geist. Und der Heilige Geist befiehlt den Engel. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen. Das ist Segen, wenn du von Gott getragen wirst, durchgetragen wirst durch alle möglichen Situationen. Gottes Augen warten darauf, dass wir was tun oder sagen, dass er segnen kann. Gott braucht immer so einen Platz, wo er sich einhängen kann, wo er sich einklicken kann. Gott braucht eine anhängende Kupplung in unserem Leben. Und da beginnt etwas. Ja, er braucht etwas, was du tust, dass er dir ja helfen kann, eine gute Tat. Fang an, eine gute Tat zu tun und da wird Gott dich segnen. Gott segnet keine Faulheit, keine Trägheit, keine Lässigkeit. Sag ein gutes Wort. Ihm entgeht keine gute Tat und ihm entgeht auch kein gutes Wort. Ja, Gott achtet auf unsere Worte, auf die freundlichen Worte, auf die lieben Worte. Rede lieb, nett und süß und lieblich und du wirst sehen, was da passiert. Keine Gabe, kein Opfer, kein Zehnter entgeht ihm. Er achtet sehr genau darauf, was wir geben. So wie der Herr Jesus, er sitzt am Opferkasten und schaut zu, was die Leute reinschmeißen. Und da kommt so ein altes Weible und die schmeißt so einen Groschen rein und ein Schärflein. Und dann sagt der Herr, Halleluja, diese Frau hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Der Herr achtet auf die Schärflein. Wir denken manchmal, Gott übersieht das, meine Kupferlinge, verstehst du? Nein, Gott übersieht das nicht. Ihm entgeht keine gute Tat, kein gutes Wort. Gott will irgendwo einhaken, dass er sagt, die hat alles gegeben. Die hat alles getan. Gott will dich überall segnen, in der Stadt, lese ich dann hier in der Bibel, auf dem Feld, bei der Arbeit, in der Küche, in der Kirche. Gott will dich überall segnen. Aber du musst etwas tun. Von nichts kommt nichts. Nicht, dass wir die Gnade und die Güte Gottes verdienen können. Wir können die Gnade und Gottes und die Güte Gottes nicht verdienen, aber wir müssen etwas Gott geben, damit er ja einen Anlass hat, für uns was zu tun. Der hat für mich gebetet oder der hat für mich das und das getan. Gott will dich segnen beim Essen, beim Trinken, bei deinen Finanzen. Gott will segnen, heißt es in der Bibel, beim Eingehen und Ausgehen. Gott will dich segnen bei Krankheit und Gesundheit. Ein lieber Pastor aus Süd-DDR, Ex-DDR, hat mir geschrieben oder hat eine Predigt auch gehalten. Gott, er versteht zum ersten Mal, was es heißt, der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang und deinen Ausgang. Und weißt du, was er da geschrieben hat? Ja, das Essen, das der Herr segnet, aber auch meinen Stuhlgang. So viele Leute haben Probleme mit dem Stuhlgang. Vor allem, wenn sie mit Arbeitgeber, mit der Dienste oder so, was weiß ich, auch als Schwierigkeit haben, haben sie Stuhlgangprobleme, Verdauungsprobleme. Gott will deinen Ausgang genauso segnen wie deinen Eingang. Und ich meine nicht nur, dass du rein und raus gehst, sondern dass wirklich in deinem Körper alles funktioniert. Dass du gute Verdauung hast. Und wenn die Verdauung nicht stimmt, haben wir Kopfschmerzen, haben wir alles. Der Mensch wird krank durch den Magen. In aller Liebe, aber es ist nicht meine Predigt. Deshalb, wir brauchen den Segen Gottes fürs Essen und Trinken, für alles. Er möchte dich so sehr segnen, dass du von seinen Segnungen berauscht bist. Wie in einem Delirium. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet, oh Gott. Ja, ich übertreibe dich. Ich will dir nur helfen, dass du in eine Phase kommst in deinem Leben, dass du wirklich gesegnet bist und nicht nur in der Gemeinde sitzt und sagst, naja, wunderbar, herrlich, der hat gut gesprochen. Das hat mich angesprochen, das hat mich berührt. Nein, du musst gesegnet sein, dass du nach Hause gehst, nach Hause rennst. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Gott will dich, ja, dass du vom Segen betrunken bist. So wie ich hier gelesen habe. Du wirst vom Segen übernommen. Ein gewaltiges Wort für mich. Vom Segen überholt wirst du. Ich bin mit meinem Wohnwagen mal von Kiel runter, von einer Evangelisation nach Hause gefahren, nach Heilbronn. Und irgendwie habe ich mal was entdeckt, im Windkanal eines Lastwagens zu fahren. Da schießt das schon der ganze Windwiderstand schon weg, verdrängt. Und ich fahre im Windkanal eines LKWs. Und ich habe gemerkt, das geht viel leichter. Ich muss mir nur an dem LKW halten. Nicht zu dicht drauf fahren, auch nicht zu weit Abstand halten. Und ich habe gemerkt, der LKW-Fahrer versucht mich abzuschütteln. Und dann biegt er ab. Dann habe ich den nächsten LKW gesucht, wo ich mich wieder im Windkanal einhängen kann. Und so bin ich bis nach Heilbronn gefahren. Und ich habe eines festgestellt, dort habe ich Haufen Benzin gespart. Im Windkanal eines LKWs fahren. Und ich lade dich ein, versuch's einmal im Windkanal des allmächtigen Gottes zu fahren. Schließ dich da an. In meiner Bibel heißt es, halt dich an einem Gesegneten und du wirst auch gesegnet werden. Fantastisch. Halt dich an diesem Gesegneten, der wirklich mit dem Herrn lebt. Bleibe und fahre im Windkanal Gottes oder im Windschatten Gottes. Halte ganz dicht dran, so nah wie möglich, an einem Vordermann. Und der bricht den Luftwiderstand und da fährt sich so leicht. Du musst nur nachfahren. Und wenn der bremst, bremst du. Und wenn der anfährt, wieder fährst du an. Das ist tut nach meinem Willen, lebt nach meinem Willen. Und da heißt es weiter, aber es wird geschehen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht hörst. Nicht hörst. Was dann passiert? Dann funktioniert gar nichts. Du kannst machen, was du willst. Dann kommen die Flüche, die bleiben nicht aus. So wie die auf der einen Seite das Gute, das Vollkommene, das Wahre nicht ausbleibt, so bleibt es auf der anderen Seite, bleiben die Flüche nicht aus. Und ja, dann wirst du vernichtet und aufgerieben, ohne dass irgendwas Großes passiert. Das Geheimnis des Segens ist, die Beziehung zu Gott im Windkanal und oder Windschatten Gottes zu bleiben. Diese Beziehung ja, zum Herrn ist so, so, so wichtig, dass du eine Beziehung suchst. Nicht zu einer Institution, nicht zu einer Sache, ja, ich brauche mehr das, ich brauche mehr das. Nein, du brauchst mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist, mehr von Gott Vater. Und wenn du mehr vom Heiligen Geist, also die Fülle des Heiligen Geistes hast, dann hast du alles, was du brauchst. Da, such nicht die Gaben, such nicht Liebe und Frieden und Freude und was weiß ich, oder Gesundheit, such den Herrn. Sucht mich, sagt die Bibel, und ihr werdet leben. Mich suchen. Also Gott suchen, die Person suchen. Wenn wir Gott ungehorsam sind und den Bund mit dem Herrn brechen, unseren Vertrag nicht einhalten, was wir versprochen haben, Herr, ich liebe dich, ich bleibe dir treu. Und wenn wir da nicht treu sind, unserem Versprechen gegenüber, dann kommt der Fluch statt dem Segen und wir wundern uns. In Malachi Kapitel 3 ist ganz besonders, da wird das Problem angesprochen. Euch geht es schlecht, schaut, wie es euch geht. Ihr arbeitet viel, ihr schuftet so viel oder bringt nichts zusammen. Ja, mit der wie gewonnen, so zerronnen, da bleibt nichts übrig. Und der Malachi, der Prophet, weissagt und sagt, warum es so ist, weil ihr den Bund Gottes gebrochen habt. Ihr habt ja nicht eingehalten. Malachi Kapitel 2, Vers 2, nehmt euch meine Werke zu Herzen oder meine Worte zu Herzen und gebt mir, was mir gebührt. Gebt mir, was mir gebührt, den ersten Platz in unserem Leben. Ja, bei vielen Leuten ist Jesus nicht der Erste, sondern der Dritte, Vierte, Fünfte, vielleicht unter fernen Liefen noch irgendwo. Ja, gib mir, was mir gehört, der erste Platz. Der erste Gedanke am Morgen, der letzte Gedanke am Tag und vielleicht noch ein Gedanke am Mittag, dass wir einfach uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Ja, und da heißt es weiter, ich verfluche die Gaben, mit denen ich euch gesegnet habe. Diese, ja, deine Organe bringen nichts, deine Finanzen bringen nichts, dein Fleiß bringt nichts. Ich verfluche eure Gaben, eure Fähigkeiten, eure Möglichkeiten, wenn ihr das nicht tut. Gebt mir das, was mir gehört. So wie Jesus gesagt hat, als die Juden ihn zu Fall bringen wollten, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und so haben wir das. Ja. Malachi sagt auch, womit betrügen wir, oder die sagen zum Propheten, ja, wir stehlen Gott mit den Zehnten, wir vorenthalten den Zehnten an Zeit, der Zehnte am Geld, der Zehnte an unseren Gedanken, unserer Zeit. Du musst nicht die ganze Zeit an den lieben Gott denken. Es reicht, wenn du 10% am Tag an Gott denkst. 10%. Und ja, unsere Freizeit, unsere Gaben, unser Talent, unsere Fähigkeiten einfach verzehnten für den Herrn. Gott will nicht nur Geld haben. Geld ist das Mindeste oder das nur die Spitze des Eisbergs. Gott will unsere Zeit haben, unsere Kraft haben, unser Glauben haben, unsere Liebe haben. 10%. Und dass wir es dem Herrn sagen, dass wir ihn lieb haben. Der Zehnte ist nur der Ausdruck, also an Finanzen, die Liebe zu Gott. Gib Gott, was Gott gehört. Deine Zeit. Gott will keine Lippenbekenntnisse. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Das braucht er nicht. Er weiß, dass du ihn liebst. Und dass, wenn du in Not bist, dass du ihn vielleicht zweimal liebst. In Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen. Das heißt, Himmelreich ist jetzt schon hier, jetzt und heute. Der wird dort nicht eingehen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht nur Herr, Herr. Nur Lippenbekenntnisse. Gott will das Herz haben. Unser Leben haben, unsere Tat haben. Dass wir den Bund erfüllen mit Leben. In Jakobus Kapitel 2, Vers 26, da heißt es, ein Körper ohne Geist ist tot, so ist auch der Glaube ohne Werke auch tot an sich selbst. Glaube ohne Werke. Gott segne dich, wenn du etwas im Namen Gottes tust. Du kommst ins Himmelreich, wenn du etwas um Gottes Willen tust. Zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Ich habe euch die Geschichte vom Tolstoi erzählt. Da kommt ein Räuber an der Himmelstür. Er erzählt diese Geschichte. Kommt an der Himmelstür und Petrus steht an der Tür und sagt, ja, was kannst du vorweisen? Du bist ja ein Räuber. Ja, ich habe Menschen ausgeraubt, ich habe das und das und so weiter. Und weißt dann, ja, hast du wirklich nichts was Gutes getan in deinem Leben, dass ich dem Herrgott sagen kann, dass er dich reinlässt? Nichts Gutes getan. Hast du nirgendwo was Gutes getan? Und dann erinnert Petrus den Räuber, denk an die Zwiebel. Du hast mal Zwiebeln geklaut und du hast einer armen Frau Zwiebeln gegeben. Die war in Not und das hat, ja, damit hat sie überlebt mit den Zwiebeln. Und ja, das weiß ich. Das war auch so eine ganze Sache, das war auch so eine Geschichte. Ja, und sagt, siehst du, wegen den Zwiebeln, sogar den geklauten Zwiebeln, lasse ich dich da rein. Weil du der armen Frau die Zwiebeln gegeben hast. Was ihr den Armen getan habt, sogar ein Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Steht in der Bibel, Matthäus 25. Ja, jemand im Gefängnis zu besuchen, jemand im Krankenhaus zu besuchen, jemand hungrig, um das Brot zu brechen und jemand Durstigen was zu trinken geben, das bleibt nicht unbelohnt. Wenn du das im Namen Gottes getan hast, aus Liebe, nicht weil eine Aktion läuft jetzt, Weihnachten ist vor der Tür, wir sollen die Leute einladen oder jemand zu uns nach Hause nehmen. Nein, es ist jetzt die Liebe Gottes soll uns drängen und treiben, dass wir das tun. Ja, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Gott braucht immer einen Anlass, einen triftigen Grund, um uns zu segnen. Auch wenn es nur Zwiebeln sind, in aller Liebe. Die Witwe in Sarepta, die liest Holz hier, da kommt der Prophet Elia vorbei und sagt, Weible, was machst du? Ja, ich habe noch ein bisschen Mehl und etwas Öl zu Hause und ich will noch jetzt Holz sammeln und mir einen Kuchen backen. Ich sage, prima, mach das. Back einen Kuchen, tu etwas. Und deshalb, wenn du von Gott was haben willst, musst du etwas tun. Aber back mir zuerst den Kuchen. Da ist eine Botschaft drin. Gott zuerst, Jesus zuerst, den Heiligen Geist zuerst, das Reich Gottes zuerst. Back mir den Kuchen. Und das war das Geheimnis, dass die Frau 18 Monate lang versorgt war in Hülle und Fülle. Sie hat Kuchen gebacken und alles Mögliche. Sie hat nur gebrutzelt. Gott hat sich wunderbar versorgt. 18 Monate, weil sie den Propheten als erstes gegeben hat. Gott segnet nur seine Freunde, seine Feinde, seine Hasser werden nicht gesegnet in aller Liebe. Gott segnet die, die noch Moral haben, die anständig sind, die den Geboten beherzigen. Gott segnet die, die sich an das Grundgesetz Gottes halten, auch wenn sie Lumpen sind. Aber die halten sich an, die sagen, wir wollen uns nicht an den Schöpfer uns versündigen, die Schöpfung ehren. Und das ist die Voraussetzung, dass wir die 10 Gebote halten, das Grundgesetz Gottes für all die Segnungen. Wenn du genau hinguckst, auch diese in 5. Mose 28, das sind alles Segnungen, wenn du der Stimme des Herrn gehorchst, die ich dir heute gebiete. Und das waren die 10 Gebote, die sie halten sollten. Wenn wir mit der Liebe Gottes übereinstimmen, ja, die Gebote halten wir dann automatisch. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott und von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist, und deine Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. aber Gott von ganzem Herzen lieben, an erster Stelle. Gott segnet alles, was in der Liebe geschieht. Und warum wir manchmal nicht gesegnet sind, ist es, weil vielleicht nicht, dass wir nicht, noch nicht in der Liebe sind, dass wir merken müssen, verstehst du, wenn ich mehr lieben würde, würde das und das in meinem Leben passieren. Was wir aus Liebe machen, was freiwillig ist, das ist die Konkurrenz zum Teufel. Der Teufel hasst Liebe, der ist ein Egoist, er macht alles nur für sich, nur aus Liebe für sich. Er sucht nur sich, möchte sich nur selbst lieben, nur sich selbst großstellen oder darstellen. Er hat die Eva belogen und betrogen. Ja, Eva, du sollst dich profilieren. Du selbst profilieren. Nein, Gott soll es profilieren. Und Gott soll aus unserem Leben was machen. Und der Teufel versuchte, die Eva zu Fall zu bringen. Selbst zu entdecken, selbst zu erkennen. Uns muss alles offenbart werden. Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Und der Satan bietet sich überall als Helfer an, schleimt und bringt die Menschen zu Fall, stellt Fallen. Du wirst sein wie Gott. Ah, das klingt so schön, das werde ich so gerne. Ich werde gerne eine Königin. Und was ist passiert? Nackt sind sie rumgelaufen und wurden aus dem Paradies vertrieben. Und nur zum Heiland kommt er auch. Hilf dir selbst, mach die Steine zu Brot. Oh Herr, du kannst ja alles. Nein, Jesus sagt, ich muss es nicht. Der Teufel wollte Jesus zum Ungehorsam verführen. Und wenn Menschen ungehorsam sind und wenn sie Gott nicht mehr an erster Stelle haben und fragen, Herr, soll ich wirklich die Steine zu Brot machen? Ich bin bereit, Steine zu schlucken. Ja, schon, wir schlucken Tabletten auch, die sind auch nichts anderes wie versteinerte Pillen. Und ja, soll ich das wirklich machen? Er verführt den Menschen, etwas zu tun, wo sie dann nachher später sich schämen, Schuldkomplexe haben und sich selbst zerstören, vernichten. Stell dir mal vor, du hast nur noch Steine im Bauch. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Er hat es ganz normal gedacht. Ja, Steine kann ich nicht fressen. Tut mir leid, sorry. Der Teufel will dich gottlos machen. Zeig mal, demonstriere, was du kannst. Nein, Jesus sagt, nein, ich werde niemand demonstrieren, ich werde niemand was beweisen, ich werde für niemand was tun. Ich gebe meine Ehe zu Gott, gebe Gott, was Gott gehört, Gott verherrlichen. Und wenn ich schon fallen muss, dann falle ich lieber in der Hand Gottes, nicht in den Händen der Menschen, so war der David auch. Ich will nicht in den Händen der Menschen fallen, sondern in der Hand Gottes. Der Teufel will dich verführen, dass du aus dir selbst etwas machst, anstatt dass du auf Gott hörst, dass du Gott fragst, Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Wille für heute, für jetzt und heute, für meine Situation? Was könnte das sein? Denk drüber nach. Und du musst nicht deine Gebete selbst erhören, überlass Gott die Erhörung deiner Gebete, weil viele Menschen versuchen zu beten und dann die Gebete erhören sie selbst, dann gehen sie zum Arzt, dann gehen sie zum Psychologen, dann gehen sie zum Richter, dann gehen sie zu der Bank oder was weiß ich, wo auch immer. Durch deine eigenen Leistungen, die du aus deiner eigenen Kraft vollbringst, du gerätst in Bann des Teufels, gerätst in den Fluch. Ja, du hast Gott verleugnet. Warum hast du Gott nicht zuerst gefragt? Ihr wisst, wir kommen alle aus der Welt, aus der Macht und Finsternis. Und jetzt bekehren wir uns. Und jetzt müssen wir immer wieder sagen, Jesus, ich brauche dich, Heiliger Geist, ich brauche dich. Nicht nur Gott, ich brauche dich, sondern Heiliger Geist. Und der Heilige Geist ist unser Helfer. Also mir hilft er. Der Heilige Geist, Gott hilft mir nicht, Jesus hilft mir auch nicht, aber der Heilige Geist hilft mir, dass ich Gott verstehe, dass ich Jesus verstehe und dass ich auf den Willen Jesu eingehe. Hilf, Heiliger Geist. Der Teufel möchte, dass du wie ein Atheist lebst. Und weißt du, wie die Atheisten gelebt haben? Siehe die DDR. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, wir machen das mit unseren Maschinen, mit der Technik, mit der Medizin. Aber ich brauche Gott. Aber daher brauche ich auch die Maschinen. Da brauche ich auch die Einrichtungen, die Technik. Der Teufel bietet immer sofortige Befriedigung. Ganz schnell. Nicht alles, was schnell geht, ist richtig. Gott hat sich Zeit lassen, tausende von Jahren und Jahrtausende, bis Jesus gekommen ist. Denk nur von der ersten Verheißung im Paradies der Eva bis die Geburt Jesu in Bethlehem. Da sind Jahrtausende vergangen. Der Teufel sagt, schnell, 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 schnell. Mach nicht schnell. Wenn der Teufel dich irgendwo treibt und jagt, ist nicht von Gott. Gott ist ein Gott der Ruhe, ein Gott des Friedens, ein Gott der Gelassenheit, ein, ja, ich werde es tun, vertraue dem Herrn. Es wird geschehen. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, nicht durch Arzt und nicht durch Politik und nicht durch Religion, sondern durch meinen Heiligen Geist. Und Jesus hat nichts getan, wo der Teufel ihn versucht in der Wüste. Der Teufel bot ihm sofort die Befriedigung. Ja, Jesus, du wirst schnell sagen, guck mal, du hungerst, ich höre, wie dein Magen knurrt, nach 40 Tagen Fasten. Aber Jesus ließ sich nicht täuschen. Er sagte, nee, danke. Er hat das passende Bibelwort gesucht, in der Bibel, was geschrieben steht. Er kannte seine Bibel. Gottes Segen ist so oft verhüllt. Und ich sagte, wo? In Niedrigkeit, im Stall, in der Krippe. Wir gehen auf Weihnachten zu. Der Segen Gottes ist verhüllt in Prüfungen, im Kreuz, im Leiden, in Kleinigkeiten, in der Bewährung. Dort ist der Segen Gottes verhüllt. Wenn du gesegnet werden möchtest, schau dein Leben an. Wo geschah der größte Triumph aller Zeiten? Am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dort geschah der Triumph des Glaubens. Gottes Segen hängt von unserer ununterbrochenen Beziehung zu ihm. Herr, ich bleibe bei dir. Ich laufe nicht weg, auch wenn jetzt das Kreuz vor mir steht. Auch wenn ich gekreuzigt werde. Auch wenn das Grab auf mich wartet. Ich laufe nicht weg. Ich bleibe bei dem, was du mir gezeigt hast. Und weißt du, was Gott gesagt hat? Lies mal Psalm 91. Ich sah den Gerechten, wie gesagt, nicht nur nach Brot betteln, sondern der Gerechte, der wird leben. Auch wenn 1000 auf der Seite fallen, 100.000 auf der anderen Seite fallen, es wird mich nicht treffen. Die Pestilenz, die nachts rumschleicht, da, wovor ich Angst habe, was mir, wie beim Hiob, wovor ich mich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Psalm 91, lies mal. Und ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen. Und ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen. Wo auch immer. Auf Erden, in der Hölle oder im Himmel, egal, spielt keine Rolle. Und ich werde die Taten des Herrn verkündigen, voll Heiligen Geistes. Und sie rühmten die großen Taten Gottes, was alles passierte nacheinander am Pfingsten. Wenn unsere Beziehung zu Gott ununterbrochen ist, ja, da empfangen wir alles, was er uns verheißen hat. Während wir aber diese Beziehung abbrechen oder unterbrechen, so Wackelkontakt haben, weißt du, was dann passiert? Dann werden wir auch in den Segnungen Wackelkontakt haben. Was haben da? Wann ist der Segen da und wann ist der Segen nicht da? Wann passiert es und wann passiert es nicht? So, der Teufel möchte, dass wir blockiert werden, dass wir verkrampft, verspannt sind, dass wir ja an einem toten Punkt kommen und dass es nicht mehr weitergeht. Nein, Gott will, dass wir anfangen zu leben. Dein toter Punkt ist der Punkt, wo du anfängst zu leben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Gib dich nicht auf. Da wird der Segen Gottes, wenn du dich nicht aufgibst, wird der Segen Gottes dir vorangehen, wird dich überholen. Wenn du aber Gott aufgibst und ihm absagst, sag doch deinem Gott ab. Das wollte die Frau Hiob sagen. Sag doch deinem Gott ab. Das bringt sowieso alles nichts. Ach komm, ist alles nur Schwindel, Lug und Trug. Nein, Gott will ein Wunder in deinem Leben wirken. Und er will, dass der Fluch aus deinem Leben verschwindet. Dass Gott ja etwas in deinem Leben hineinlegt, dass du wieder aufblühst, dass du lebendig bist. Und Gott gibt uns Schönheit statt Asche, Trauerkleider, das was weiß ich, als irgendwelche Lumpen und Fetzen. Gott gibt uns neues Leben. Gott segnet uns. Wenn er unser Herr ist, so das Geheimnis des Segens ist mein Thema, wenn wir das tun, was er uns sagt, auch wenn wir jetzt Wasser servieren, denk das Wunder in Kana, das war das erste Wunder. Und du möchtest ein Wunder erleben, du brauchst ein Wunder. Deshalb frag den Herrn, Herr, was soll ich tun? Wenn er unser Herr ist, dann werden wir Wasser schöpfen, bis es kein Wasser mehr gibt. Und wir werden die Krüge füllen und wir werden das tun, was Gott sagt. Und dann als nächstes, wie geht es jetzt weiter, lieber Gott? Und dann gibt dem Speisemeister auch wieder, die mussten etwas tun. Von nichts ist nichts gekommen. Ich denke nur an diese Frau, die hat Probleme gehabt, der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür, steht in der Bibel diese Geschichte. Und die rennt schnell zum Propheten, Prophet, 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 der Gerichtsvollzieher kommt und wird mir alles holen. Und was sagt der Prophet? Frau, geh in die Ortschaft und sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Und die, stell dir mal vor, die blamiert sich, die geht zu der Frau Müller und die Frau Müllerin sagt, also sowas Verrücktes, eigentlich jeder will volle Gefäße haben, aber du wirst leere Gefäße haben und derer nicht wenige. Und er hat die Gefäße zusammengesammelt und dann fragt sie den Propheten, und Prophet, wie geht's jetzt weiter? Dann sagt der Prophet, nimm deine zwei Buben und schließ dich in der Kammer ein, ein Gebet natürlich, das ist ein Bild für das Gebet, die Kammer, schließ dich in der Kammer ein und nimm das bisschen Öl, was du hast und füll die leeren Krüge. Und dann, als der Bub den letzten Krug zureicht, dann hört das Öl auf zu fließen. Halleluja. Wunderbar. Und so ist Gott, wie er uns segnet. Wenn wir das letzte leere Gefäß haben und das bedienen, dann hört das Öl zu fließen auf. Jetzt habe ich drüber nachgedacht in der Bibel. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viele Gefäße die liebe Frau zusammengekratzt hat, aber ich denke 500 vielleicht. Da wären alle 500 Gefäße sind voll geworden und das Öl blieb stehen. Hätte sie vielleicht 5000 Gefäße zusammengehamstert und zusammengeholt aus der ganzen Umgebung, alle 5000 Gefäße wären voll geworden. Also nach unserem Glauben wird es geschehen. Wie viele Gefäße, leere Gefäße hast du? Und leere Gefäße, das sind für mich Gebetsanliegen, Bürden, und nicht meine Bürden, sondern Nöte von anderen. Wenn du gesegnet werden willst, ich verrate jetzt und ich komme langsam auf das Thema, ich bin noch nicht beim Thema, fang an, leere Gefäße zu sammeln, und zwar deren nicht wenige. Fang an, darf ich für sie beten? Darf ich für sie beten? Ruf jemand an, frag, darf ich für sie beten? Kann ich für sie beten? Darf ich für sie beten? Und dann fängst du an, für diese ganzen Nöte zu beten. Nicht für dich beten. Wenn du nur an dich selber denkst, wirst du nicht gesegnet. Keiner wird gesegnet, wenn er nur ein Egoist ist und nur an sich denkt. Fang an, für andere Leute zu beten. Wie hat Gott zu Abraham gesagt, 1. Mose 12? Du sollst ein Segen sein und ich werde dich segnen. Abraham wurde gesegnet, weil er ein Segen für andere war. Weil er für andere nützlich war. Weil er Gott zu anderen durch ihn reden und arbeiten konnte. Und da wurde er gesegnet. Und diese Frau, diese Witwe da, konnte ihre Schulden bezahlen. Diese Witwe konnte gut leben. Die hat noch genug Öl gehabt wie ein Scheich. Verstehst du? Weil sie diesen Glauben hatte, diese leeren Gefäße. Fang an zu beten für andere. Wenn Gott segnet, der bleibt, und wen Gott segnet, der bleibt gesegnet. Und du hast noch Reserve für dich und deine Buben und damit du deine Schulden bezahlen kannst. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und ich will mit dir sein, wohin du hingehst. Das ist Gott. Ich segne dich. Wenn du mit mir gehst, sagt Gott, dann wirst du nichts zu befürchten, musst auch nichts befürchten. Was kann mir schon passieren? Ich bin gut versichert. Nicht Lebensversicherung, sondern die himmlische Versicherung. Ich bin gut versichert. Weder Tod noch Teufel noch irgendwas kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ich will mit dir gehen, wohin du hingehst, wohin du bist, wohin du dich aufhältst. Im Grab oder irgendwo in der Arbeit, irgendwo im Dienst. Ich will mit dir sein, du hast nichts zu befürchten, dir wird nichts passieren, dir kann auch nichts passieren. Selbst wenn die Welt noch so furchtbar ist, ich werde dich schon durchbringen. Sogar vielleicht im letzten Moment schnappe ich dich noch weg. Selbst wenn die Diagnose, ja, so schrecklich ist, morgen werden sie sterben. Oder, ja, da denk nicht daran. Das ist gut, dass der Doktor das gesagt hat, dass du es weißt, wie schwer das Problem ist, wie hart die Sache ist. Ja, aber du weißt, mein Erlöser lebt. Gott wird mich halten, Gott wird mich durchbringen. Mein Erlöser Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, werde ich auch leben. Und Jesus ist in mir. Nicht die Krankheit ist in mir, Jesus ist in mir. Nicht die Sorgen, Kummer und Angst und so weiter. Jesus ist in mir. Und das ist die Voraussetzung. Ist Jesus in dir? Bist du in Jesus? Und ja, umgib dich Jesus von allen Seiten oder der Heilige Geist. Jesus lebt. Und wenn Jesus lebt, vor was sollst du Angst haben? Was kann passieren? Die Frage ist, wann ist Jesus in dir? Soll ich dir sagen? Das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn du demütig bist, so wie er es war. Ganz zufrieden. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen, über die Zufriedenheit. Dass du zufrieden bist. Dass du alles Gott überlässt. Alles Gott anheimstellst. Gott, ich kann mich nicht rächen gegen die Krankheit. Ich kann mich nicht rächen gegen die Sorge. Ich kann mich nicht rächen gegen die ganzen Probleme, die auf mich einstürzen. Aber du bist ein Rächer. Du wirst mich verteidigen, oh Gott. Ich bin ja dein Kind. Und wir sollen so wie ein Kind ganz schnell zu Mama und zum Papa flieht und läuft und sagt, guck mal, die wollen mich schlagen, die wollen mich erschlagen. Renn zu Jesus, zum Herrn. Wenn du keine anderen Götter mehr hast als den Herrn, dann wird der Herr dich verteidigen und für dich sorgen. Du solltest nicht an die Götter in Weiß, noch in Schwarz, noch in Rot denken. Ich meine, die Politiker, die Regierung bilden und so weiter. Gott hört keinen Götzendiener. Es gibt keine Götzen, aber es gibt Götzendiener. Also an Götzen gibt es nicht, das ist nur Klotz Holz oder Klumpen Gold. Aber es gibt Götzendiener, die das anbeten. Das ist Gott. Niemand hat Macht und Herrschaft über dein Leben, es sei denn, du gibst den Dingen Macht und Herrschaft. Dieser Klumpen Gold, das ist der Herr. Nein, das ist nur ein Klumpen Gold. Bisschen geformt. Dein Götzendienst hört auf, wenn du nichts mehr von Menschen erwartest, wenn du sagst, alle meine Hoffnung, alle meine Quellen, Herr, sind in dir. Gott ist bei dir in Zeiten der schweren Prüfung. Selbst wenn du überfallen wirst und wurdest, ja, und wenn dich alle verlassen haben und alle dich ausgenützt haben und ausgelaugt haben, ja, du bist sein Kind. Gott steht zu seinen Kindern, egal was passiert. Ich bin sein Kind. Ich bin unter seinem Schutz, auch wenn ich Mutterseele allein bin und niemand habe. Wenn du ja solch eine Segnungsstunde erlebst, Gott ist bei mir. Und das kann man niemand einreden, das kann man niemand einimpfen. Das muss man selber ja erleben und erfahren. Ich würde gerne dich für die Segnungen einimpfen, dass du gesegnet bist für den Rest deines Lebens. Aber das kann ich nicht. Das musst du, ich kann nur für dich beten. Ich kann nur sagen, der Name des Herrn sei über dein Leben gepriesen und gelobt. Aber das alles andere muss selber passieren. Diese Segenstunde musst du selbst erleben. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich nicht. Und weißt du, was mit diesem Jakob passierte? Der humpelte. Oft, die Segnungen Gottes sehen nicht so aus, wie wir manchmal uns vorstellen. Wer Segenstunde erlebt, ja, der weiß, Gott ist bei mir. Und Segenstunden, ja, erlebst du dann, wenn es dir dreckig geht. Entschuldigung, dass ich das sage. Wenn du weder ein noch ausweist, wenn du in der Sackgasse steckst, wenn du keine Hilfe, keine Hoffnung mehr hast, kein Land in sich. Als Christoph Kolumbus den Weg nach Indien suchte, die haben sich schon alles, ja, das Wasser war schon aufgebraucht und das Essen auch schon. Und da gab es einen Aufstand auf dem Schiff. Kolumbus, du bist verrückt, den Weg nach Indien gibt es nicht. Und ja, und Kolumbus ist schon verzweifelt, dass sie eigentlich betrogen noch ein bisschen. Sagt, ja, wir sind gleich dort. Und die waren eigentlich noch nicht dort. Aber irgendwie, plötzlich fliegt ein Vogel. Und dann wussten sie, wenn schon ein Vogel fliegt, ein Bote des Himmels, dann ist Hoffnung da. Und ein paar Stunden später sahen sie ihr grünes Blatt im Wasser aus dem Amazonas-Delta. Und weißt du, und die regen sich auf, wir überleben nicht. Und die schwimmen bereits im Süßwasser, im Amazonas-Delta. Die schwimmen schon im Süßwasser, aber die denken, jetzt ist unsere letzte Stunde gekommen. Der Segen hat übernommen, das Süßwasser hat die Schiffe übernommen. Von Christoph Kolumbus, es war keine Täuschung, es war keine Einbildung, dass er die Leute betrogen hätte. Nein, er hat den Mut gesagt, gebt euch nicht auf, wir schaffen das, wir schaffen das. Und die schwimmen schon eine ganze Weile im Süßwasser, statt im Salzwasser. Die hätten nur ein bisschen schöpfen müssen, probieren müssen und lecken müssen, hätten sie gemerkt, das ist kein Salzwasser mehr. Und das Leben geht weiter. Du schwimmst bereits als Kind Gottes im Amazonas-Delta. Halleluja, im Süßwasser. Du hast den Heiligen Geist, du kannst in Zungen beten, du kannst den Herrn preisen und loben. Und du solltest es tun. Weißt du, oft weiß ich nicht, was ich beten soll. Was soll ich eigentlich beten? Lieber Gott, mach mich gesund, mach mich reich, mach mich stark, mach mich groß, mach das und das. Weißt du, das ist alles nur Unsinn. Ich sollte den Herrn anbeten. Und der Herr will angebetet werden, der Herr will geehrt werden. Und wenn wir anfangen, den Herrn zu ehren, dann gibt er uns alles, was wir benötigen. Und er deckt unsere Bedürfnisse in der Not. Wenn dir die Sprache verschlägt, wenn du nicht mehr sprechen kannst, nicht mehr beten kannst, dann kannst du zum Herrn in Sprachen reden. Oh Gott, und dann preist du in neuen Zungen. Wie ein kleines Kind babbelst, verstehst nicht, was du babbelst, aber der Herr kennt dein Herz, der weiß, wie ängstlich du bist, dass der Kind wackelt, verstehst du? Und das ist, wenn man so einen Nervenzusammenbruch hat und nicht mehr weiter kann. Und der Herr sieht das alles. Erlaub doch den Herrn, dass er deine Not sieht und anerkennt. Du kannst selber nicht, aber ich kann es. Ich werde dir helfen. In der Not ist man Gott ganz, ganz, ganz nahe. Hör mir gut zu. Dir geht's wie Christoph Kolumbus. Verzweifelst beinahe. Ich schaffe das Ziel nicht. Und die Meuterei ist in vollem Gange. Aber er sagt, haltet noch aus. Wir sind gleich dort. Und dann der Vogel. Zeugnis des Heiligen Geistes. Weißt du, ich könnte eine Predigt jetzt über Christoph Kolumbus halten. Bin begeistert. Das Geheimnis des Segens ist, ja, dass du in den Zeiten der Not sehen solltest, wer in Zeiten der Not seht, die mit Tränen sehen, oh Gott, ich habe nur noch ein Körnchen, aber das lege ich jetzt in den Acker Gottes. Ja, die ihr Letztes geben, die werden mit Freuden ernten, so steht in der Heiligen Schrift. Riskieren in Zeiten der Not etwas ganz Verrücktes, irgendetwas. Resigniere nicht in diesen Zeiten. Ja, bevor man gehängt wird oder erschossen wird, gibt es eigentlich nach unserem Gesetz oder eigentlich im Westen überhaupt, also die Leute sind schon noch, der Staat ist noch freundlich, Henkersmahlzeit gibt es noch. Und dann darf sich der zum Tode Verurteilte sich noch einmal wünschen, seine Lieblingsspeise. In den USA bis zu $40. So ein Leckerbissen, was ich schon immer gegessen habe, was du immer noch gerne essen möchtest. Eine Henkersmahlzeit. Wünsch dir, gerade im Angesicht des Todes, deckt der Herr unseren Tisch, liebe Leute. Wünsch dir etwas. Deine Henkersmahlzeit. Deine Lieblingsmahlzeit. Und die wird in der Küche für dich gekocht. Deine Henkersmahlzeit. Wünsch dir dein Last Meal. Wie war in der Bibel dieser Simson? Oh Gott, alle machen so ein Theater. Ja, er soll die Mühle der Philister vertreten und da wird noch der Starke vorgeführt und in diesem Dagons Tempel. Wir kennen ja seine Geschichte im Richterbuch. Und dann sagt er, Gott, noch einmal, ich möchte deine Macht sehen. Und dann sagt er den Jungen, der ihn führt, wo sind die Säulen hier? Wo ist da eine Säule? Und dann umarmt er eine Säule, dann mit der anderen Hand die nächste Säule und dann zieht dieser Herkules zieht noch einmal, sagt der Gott, noch einmal, rächt dich an meine Augen. Und du darfst um Rache fordern. Du kannst dich nicht rächen. Du kannst dich nicht verteidigen. Und da heißt es, und er nahm mehr Philister in den Tod als in seinem ganzen Leben. Das steht in der Bibel. Vielleicht verstehst du manches nicht. Mach etwas. Gott sagt, ja, gib dich nicht auf. Ich weiß noch, bei mir, was ich hier predige, das habe ich selber durchlebt. Und zwar hautnah. Meine Frau hat Gehirnoperationen gehabt. Und so war das 2001. Und sie war in der Reha. Und ich habe gedacht, nee, da wird nichts besser. Die, mit der ganzen Therapie, die können machen, was sie wollen. Und dann habe ich den Arzt gefragt, ich möchte Urlaub machen. Und habe meiner Frau auch erzählt, du, wir wollen Urlaub machen. Wir fahren, eigentlich wollte ich die sibirische Eisenbahn fahren mit meinem Schwager, aber das natürlich konnte ich mit meiner Frau damals nicht. Mit der Gehirnoperation, mit der Narbe und so weiter habe ich dem Arzt dann auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus geholt und wir sind 3 Wochen unterwegs gewesen bis zum Nordkap im Camping, verstehst du? Jede Nacht woanders geschlafen und die Augen wurden vermessen, als wir wegfuhren und als wir wieder zurück fuhren, wie die Sichtweise und die Sichtfeld ist und so weiter. Und es hat sich über 10% gebessert. Und er hat noch 17 Jahre gelebt nach dieser Operation. Weißt du, wir können uns aufgeben. Oh, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Gib dich nicht auf. Das ist meine Botschaft, was ich sagen möchte in diesem Raum. Verlängere dein Leben wenigstens um 15 Jahre. Das ist biblisch. 17 ist ein bisschen zu viel. Steht nicht in der Bibel, aber der Hiskia hat um 15 Jahre sein Leben verlängert. Also mein Vater war todkrank, invalide Rentner. Und so weiter. Und dann betete, lieber Gott, ich möchte nicht sterben. Wir haben noch so viele kleine Kinder. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, ich möchte und ich bin bereit, heimzugehen. Da kannst du mich abholen, wenn der Jüngste aus dem Haus geht. Und es sind über 15 Jahre gewesen, bis der Jüngste aus dem Haus ging. Und mein Bruder ging auf die Bibelschule im September und Oktober wurde er krank. Im November verstarb er. Gott hört unser Gebet. Bitte, begehre etwas, hab Verlangen, Gott, ich will das. Das ist meine Henkersmahlzeit. So wie dieser Hiskia. Bestelle dein Haus, schreibe ein Testament und so weiter, regle die ganzen Erbgeschichten. Ja, und er dreht sich um und weint gegen die Wand. Wahrscheinlich mehr kannst du auch nicht als nur gegen die Wand weinen. Aber Gott ist hinter der Wand. Gott sieht deine Tränen. Er sieht durch die Wand durch. Und was ist passiert? Ja, plan dein Leben. Such etwas Wunderbares. Gott, ich kann es nicht. Guck mal, ich habe so viel vor noch in meinem Leben. Und Hiskia hat noch so viel vorgehabt, den Tempel zu erneuern und so vieles andere mehr. Du solltest nicht nach einer Sterbeklinik, Hospiz suchen und so weiter. Nein, such nach einem Vergnügungspark. nochmals Karussell fahren, Halleluja, nochmals ins Schwimmbad gehen, eine Henkersmahlzeit, nochmal was, etwas tun, was mir Freude macht, oder was ich schon immer tun wollte. Ja, sei kein Opfer der Gesellschaft, der Medizin, des Teufels, lass dir nichts gefallen. Glaub nicht an seine Lügen, an seine Diagnosen, was er ausstellt. Die stimmt. Aber wir haben noch einen anderen Arzt, unseren Chefarzt, Jesus Christus. Der Herr, dein Gott, ist dein Arzt. Und wenn er dich verarztet, dann bist du gesund. Ja, dich trifft, was du befürchtet hast. Und es ist so schlimm, Geschwister, wir sollten nicht zulassen. Wir sollen die Dinge akzeptieren, wir sollten wissen, was mit uns los ist, wir sollten wissen, was uns fehlt, aber wir sollten auf keinen Fall in unser Herz die Ängste hineinlassen. Dann passiert uns genau das Gleiche, was mit dem Hiob passiert ist, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Entlarve den Teufel mit seinen Lügen und sag, nein, Teufel, geh nach Hause, ich bin zum Leben bestimmt. Gott hat mich geschaffen, nicht zum Sterben. Die Toten loben dich, den lebendigen Gott nicht. Die Toten loben mich, ich will den Herrn loben und ich will die Taten des Herrn noch verkündigen. Rede mit Gott über dein Problem. Genieße dein Leben noch vor der Vollstreckung, diese Henkersmahlzeit, deinen letzten Wunsch. Was wäre dein letzter Wunsch? Stell dir mal vor, du wirst morgen früh erschossen. Meistens war es morgens, dass die Leute hingerichtet wurden. Was würdest du wünschen? Gottes Segen empfangen wir, wenn wir anfangen zu glauben, zu bestellen. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Begrenze Gott nicht. Erwarte ein Wunder von ihm. Höre Gottes Wort, denn der Glaube kommt aus dem Hören. Was sagt der Herr? Jetzt weiß ich, was der Arzt sagt. Jetzt weiß ich, was die Bank sagt. Jetzt weiß ich, was die Politiker sagen. Aber was sagt Gott dazu? Wenn du nur schlechte Nachrichten hörst, geht es dir schlecht. Ganz einfach. Wenn du schlechte Nachrichten hörst, nur noch dunkel, schwarz, finster, aus, vorbei. Dann geht es ja auch dunkel, finster und ist vorbei. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Verstehst? Der Teufel will uns meinen Verstand verdrehen. Ja, das ist richtig. Und dir geht es so, wie du es glaubst. Da ist in den USA auf der Highway 66. Da war ein einfacher Mann, da wird man, in Amerika wird man vom Tellerwäscher zum Millionär. Und dieser gute Mann hat eine Imbissbude gehabt, eigentlich so tragbare Kocher gehabt, so heiße Würstchen, und ein Schild hingestellt, hier heiße Würstchen, frische Brötchen. Und das hat er verkauft, und Leute haben angehalten, auf den langen Strecke, verstehst du, klar, dass sie kommen. Und so weiter. Dann hat er eine Bude hingestellt, die Bude ging auch wunderbar, florierte wunderbar, heiße Würstchen, gute Brötchen und weiter, macht ein großes Schild noch hier, das von Weitem schon sichtbar ist, schon Tafeln vorne, irgendwo ein paar Kilometer vorausgestellt, in 3-4 Kilometer gibt es heiße Würstchen und gute Brötchen und sein Geschäft florierte. Dann kommt sein, dort sein Sohn, einen Sohn gehabt und der Sohn hat studiert in der Stadt und hat gesagt, Papa, und da wollte schon noch wieder vergrößern was, Papa, du liest keine Zeitung, du hörst kein Radio, aber wir sitzen mittendrin in einer Rezession, es geht alles bergab, die Wirtschaft läuft nicht mehr so. Und dann sagte er, ja, mein Sohn muss wissen. Und dann hat er nicht mehr Brötchen, also heiße Würstchen und frische Brötchen bestellt, immer weniger, weniger. Und am Schluss war er genauso am Ende, wie er vorher war. Also am Ende war er ganz klein, weil er geglaubt hat, wir sind mittendrin in einer Rezession. Glaub doch nicht, was die Leute erzählen, was dein Sohn erzählt, deine Tochter erzählt, deine Mutter erzählt, dein Vater erzählt. Glaub das, was dein Herz glaubt. Und der Mann hat an sich selber geglaubt. Uns geht so, wie wir selber glauben, selber an Gott glauben. Selber an Gott glauben. In aller Liebe, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich auf ihn und nicht auf deinen Verstand. Und auch nicht auf die Verständigen und die Weisen und die Klugen. Du musst hier nur mit Gott mitmachen, sonst landest du in einer Grube, in einem tiefen Loch und der Herr will dich rausziehen. Und er wirft dir das Seil zu. Halt das, dich an diesem Seil und lass dich hochziehen. Mehr kannst du sowieso nichts machen. Von selbst kommst du nicht raus. Gott soll dir helfen. Lass das Seil nicht los. Einen glaubenden Herzen, ja, hat Gott alles verheißen, dir geschehe, wie du gesagt hast. Sei an dem Ort des Segens, wenn du wieder rauskommst und sag: Danke, Herr. Und mach so, wie der Jakob gemacht hat. Jakob sagt: Gott, wenn ich wieder hier zurückkomme, an dieser Stelle, dann muss ich sowieso durch diese Furt, wenn ich wieder zurückkomme, ich werde dir danken und dir sogar den Zehnten geben. Und nach 21 Jahren kam er vorbei und gesegnet mit zwei Heere in großer Angst: Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Als er wegging, ging die Sonne unter. Ist nur Wortspielerei, aber in der Bibel. Und dann, als er hier gesegnet wurde, die Sonne ging wieder auf. Und was du brauchst, ist Sonnenschein wieder. Dass die Sonne wieder aufgeht. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und es ist so wichtig, dass du dich auf den Segen Gottes verlässt. Egal, auch wenn du hart arbeiten musst und auch wenn du betrogen wirst. Jakob wurde betrogen, reingelegt, über den Tisch gezogen. Er war auch ein Spitzbub. Aber trotzdem, Gott war mit ihm. Ein glaubender Mensch, der kommt immer wieder zu sich und kommt wieder an dem Ort zurück, wo du mal gesegnet warst, wo du mal wirklich gesund warst, wo du mal wirklich fröhlich warst. Wenn ich manchmal mit Leuten bete, dann frage ich die Leute: Wann war deine schönste Stunde in deinem Leben? Da hat mir jemand vor gar nicht so langer Zeit erzählt, als ich noch im Sandkasten spielte. Ja, vielleicht war das die schönste Stunde. Und sag: Lieber Gott, ich möchte noch einmal an den Punkt kommen, wie damals im Sandkasten, wo ich wirklich glücklich war, wo ich spielte, wo ich vergnügt war, wo ich lustig war. Komm an dem Ort zurück. Noch einmal, wie dieser Simson. Noch einmal, Gott, ich möchte noch einmal deine Herrlichkeit erleben. Verlass dich auf den Herrn, er sorgt für dich. Gott will dich segnen. Und mein Thema ist das Geheimnis des Segens. Wie erlebe ich das? Wie komme ich dazu? Tu etwas, was deinem Verstand zuwiderläuft. Nummer eins. Das ist, was ich dir weiter sagen möchte. Hilf jemand, der schlimmer dran ist, als du es bist. Unterstütze jemand, ermutige jemand. Eigentlich dir hängt das Wasser bis zum Hals, bis zur Nase. Du kommst nicht weiter. Aber hilf jemand weiter. Ermutige jemand weiter. Vielleicht findest du in deiner Nachbarschaft jemanden, dem das Dreckige geht, wie es dir heute Morgen. Oder heute Mittag? Nee, heute Abend schon. Ja, und ermutige. Tu etwas für das Reich Gottes. Segne jemand anderes. Tu jemand anderes was Gutes. Tröste jemand anders. Leg deinen Arm um jemand anders. Und du wirst gesegnet. Wenn du segnest, kommt der Segen wieder wie ein Bumerang auf dich zurück. Bring den Zehnten dort, wo du deine geistliche Speise bekommst. Wenn du hier bei uns die geistliche Speise durch die Internetpredigten bekommst, dann schick uns was oder gib uns hier den Zehnten. Aber da, wo du geistlich betreut wirst, wo du Gottes Wort hörst, wo dir das Brot des Lebens gebrochen wird, hilf jemand, seine Probleme zu lösen und es werden deine Probleme gelöst. Wir haben ein Problem mit einem unserer Kinder gehabt und ja, wir wussten nicht, wie wir da tun sollen. Und Gott hat uns einfach gezeigt, wir sollen ein Patenkind unterstützen. Wir haben ein oder zwei Jahre ein Patenkind unterstützt, bis unser Sohn aus der Talsohle rauskam. Und tu etwas. Nicht, dass du für dein Kind was tust, sondern für ein anderes Kind, ganz fremdes Kind. Und so war es, wie Gott uns gesegnet hat. Gott segnet keine Egoisten, er segnet nur selbstlose Menschen, die sich selbst aufopfern, die sich selbst verzehren für andere. Und Gott segne dich mit Gesundheit, Kraft und Stärke. Gott segne dich, wenn du dich nicht wichtig nimmst. Ach, was bin ich? Ich bin auch von seiner Gnade und Güte abhängig. Jeder Einzelne ist von ihm abhängig. Gott segne dich, wenn du für die anderen da bist, dich vor andere stellst, für andere betest, für andere sorgst, für andere arbeitest, für andere irgendwas Kleines, Geringes tust. Denk an die Zwiebel. Ja. Immer wenn du etwas für andere tust, tut Gott immer was für dich, denn du arbeitest nicht für dich selbst, sondern für Gottes Geschöpf. Da tust du für einen Menschen, der in Not ist. Vielleicht bist du die Gebetserhörung für den anderen Menschen. Wer weiß es. Und du hilfst Gott. Und wenn du Gott hilft an dir, ganz persönlich. Und Gottes Lagerhaus ist voll. Er kann dir helfen mit allem, was du brauchst, was dir fehlt. Vielleicht brauchst du neue Organe. Es gefällt mir, was der Billy mal zeitlang gesagt hat. Er hat immer gesagt: Der liebe Gott hat ein großes Lagerhaus, so wie Mercedes oder so weiter mit Autoteilen. So Gott hat so viele Organe und Teile, du brauchst vielleicht neue Niere, du brauchst neue Leber, neue Galle, was weiß ich, was du brauchst. Bitte den Herrn: Herr, gib mir aus deinem Lagerhaus eine neue Niere, eine neue Galle, eine neue Leber, neue Lunge, neues Herz. erwarte, dass Gott solche Sachen aus seinem Lagerhaus gibt. Wenn es einmal konnte und das, was der liebe Gott einmal in der Bibel irgendwo getan hat, das kann er immer. Der ist nicht schwach, nicht in der Rente oder was weiß ich, was mit seinem Leben ist, wo er steckt. Nein, Gott hat die Fülle. Gehorche. Und dann 5. Mose 28, 12 noch einmal. Und du wirst vielen leihen, aber selbst wirst du nichts leihen müssen. Du wirst vielen borgen. Verstehst du? Du wirst für viele eine Bank sein, ein Hotel oder was weiß ich. Du wirst für viele Menschen dienen, aber du selbst wirst es nicht brauchen, weil du alles hast. Ja, wahre Kinder, die Gottes, die leihen, die borgen und so weiter, die leben nicht auf Pump. Oh Gott, ich brauche wieder eine neue Salbung, eine neue Segnung. Du bist gesegnet, wenn du im Segen Gottes, in dieser Segenswelle schwimmst. Bleib oben wie ein Surfer auf der Segenswelle oder im Windkanal, wie ich das euch erzählt habe mit dem Auto. Bleib im Windkanal Gottes. Du wirst nicht borgen, du brauchst kein Mitleid. Aber du hast mit allen, mit aller Welt Mitleid. Und Gott sieht das, dass du zu barmherzig bist, gutherzig bist für die, für jede, für die anderen. Ja, und dann macht er mit dir eine Ausnahme und sagt, und was ist mit dir? An dich denkst nicht. Du denkst nur an die anderen. Und Gottes Gesetz ist das Gesetz des Segnens. Und Segen beginnt mit dem Geben. Und Geben ist seliger als Nehmen. Der Gesegnete gibt und er empfängt wieder. Der bekommt wieder zurück. Und zwar hundertfältig noch. Und der Hiob bekam das Doppelte. Das Gesetz des Segnens, des Segens ist das Gesetz des Gebens, des Sehens, zu Zeiten der Not, einfach den Samen ausstreuen. Beschenke andere, jetzt ist Weihnachten, mach anderen ein kleines Geschenkle, einen kleinen Gruß. Und zwar nicht die, die schon immer Geschenke bekommen, vielleicht irgendjemand, der keine Geschenke bekommt. Erfreue das Herz eines anderen und dein Herz wird erfreut. Dein Herz wird erfreut, wenn der andere sich freut. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Logisch. Und wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Viele sind vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten, gerade vor Weihnachten, wo auch immer. Ja. Und wir gehen teuren Zeiten entgegen. Die Lebenskosten steigen mehr und mehr. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Viele können schon Strom nicht mehr bezahlen. Ja. Auf dem schmalen Weg sind wir, langsam aber sicher. Aber versuch jetzt nicht mehr zu jammern, zu klagen, Mitleid zu suchen. Sag, oh, ich leihe das bisschen, was ich habe. Wie hat da ein Mann in der Bibel gemacht? Und Jesus lobt diesen Kerl noch, diesen ungerechten Haushalter. Ach, runde auf. Was schuldest du mir? So und so viel, runde auf. Und er hat sich gedacht, ich muss sowieso von dieser Welt gehen. Aber die nehmen mich in ihren Hütten auf. Wenn er predigt für sich selbst. In Malachi Kapitel 3 noch einmal. Der Segen Gottes macht dich stark. Mach dich glücklich, mach dich zufrieden und die Fenster des Himmels werden aufgehen. Verstehst du, was das auch alles ist? Du wirst Ideen bekommen, Marktlücken finden, du wirst günstig einkaufen und ja, deine Sachen werden länger halten, was auch immer ist. Gib und es wird dir gegeben werden. Und je weniger du gibst, desto weniger wirst du bekommen und erhalten und haben. Deshalb verausgabe dich, ohne dass du pleite gehst. John Wesley hat gesagt, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst und behalte so viel du kannst. Ja, das ist einfach das Gesetz, behalte, was du brauchst und dann sei großzügig und das Leben wird auch dir gegenüber großzügig sein. Sei nicht so kleinkariert, wir, mein und mich. Nein, lass doch die anderen sein. Denk an dieses Schäflein der Witwe. Gib dein Geld, lass dein Brot übers Wasser fahren, heißt es in der Bibel. Und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Was kann ich tun, um gesegnet zu werden? Jetzt verausgabe dich, Flaschenpost verschicken. Und du wirst sehen, was alles so zurückkommt zu dir. Gib dein Geld nicht den frommen Geldhaien. Die rauben dich nur aus. Gib dort und investiere dort, da wo du gesegnet wirst. Setz dich dort ein, wo Gott versprochen hat, ich will dich segnen hundertfältig. Nicht irgendwo einfach verteilen, dein Geld auf der Straße, da die 5-Euro-Noten verteilen. Nein, du solltest dein Geld investieren an richtiger Stelle. Engagiere dich dort, wo du wirklich von Gott hineingestellt worden bist. Kämpfe dort, wo Gott dich gebrauchen kann, wo es auf dich ankommt. Nur dort verspricht Gott den Segen. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Da selbst habe ich dich geboten, dass die Witwe dich versorgt. Immer da selbst. Du kannst nicht raussuchen, ich möchte dort und dort gesegnet werden. Nein, Gott muss uns den Platz zeigen, wie, wo und auf welche Art wir gesegnet werden. Die armen Juden, da vor 70 vor Christus, die haben alles für den Tempel gegeben. Der Tempel, der Tempel, der Tempel. Aber der Tempel war, ja, Räuberhöhle. Mit diesem Geld wurde das Kolosseum nachher erst 70 nach Christus, der Tempel fiel in Rom gebaut. Und die Juden gingen alle in die Verbannung und haben das ganze Geld, das ganze Vermögen in den Tempel investiert. Gott sucht nicht, dass du dich, oder will nicht, dass du dich in Steine, in Autos, in großen Namen oder was weiß ich engagierst und investierst. Gott will dich, dass du dich in Menschen investierst. In Menschen. Nicht in Sachen, in Menschen. Nicht in, ja, wie viele Christen heutzutage tun, in Gebäude, Bauprojekte, Prestigeprojekte. Das ist alles Geld in den Sand gesetzt. Das wird der Antichrist einmal alles kassieren. In aller Liebe. Die ganzen großen Hallen, das werden Veranstaltungsorte für den Teufel werden eines Tages. Das, was die Gotteskinder gespendet haben. Oh, im guten Glauben, wir bauen das Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht Haus und ist nicht der Tempel aus Stein. Nein, Haus Gottes ist Menschen aus Fleisch und Blut, so wie du und ich. Und deshalb mein Auftrag und meine Bürde ist, dass ich Menschen das Evangelium predige, dass ich mich in Menschen investiere, in Seelen, in, ja, und nicht in Dingen, nicht in Gemeindehäuser, nicht in religiöse Programme. Ich könnte Leute unterhalten. Ich müsste dann nur die Beatles einladen, wir hätten das Stadion voll. Kein Problem. Aber das ist nicht, dass ich die Leute unterhalte, sondern ich möchte den Menschen helfen, Gott zu finden, sich an Gott festzuhalten. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als die ganze Welt, die ganzen Schätze dieser Welt. Menschen, ich möchte mit Gottes Hilfe die Menschen in die Heiligung, in den Gehorsam Christi, in den Willen Gottes hineinbringen, dass sie wieder heim ins Reich kommen. Heim ins Reich. Ja, ins Reich Gottes. Menschen möchte ich helfen, auf den Weg zu kommen, dass sie wieder in die Spur Gottes laufen, wieder gesegnet sind, treu sind. Und Gott segne die Treue des unseres Glaubens und des Lebens, sei treu. Das ist das Geheimnis des Segens. Regelmäßig geben. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn habe ich einen Bub gehabt in der Gemeinde, der hat ein D-Mark Zehnter hat in den Tütchen reingelegt. Jeden Monat. Und die Kassiererin sagte, Bruder Matthäus, könnte es, oder fast jede Woche, immer in den Tütchen 1,10 €. Und dann hat diese Kassiererin gesagt, sag doch dem Jungen, dass der das zusammenlegen soll, einmal im Monat. Da steht aber nicht jedes Mal der Zehnte, ein D-Mark, damals gab es noch D-Mark, der Zehnte. Und wenn ich heute den Jungen anschaue, der war treu, der hat Gott von seinem Taschengeld Zehnten gegeben. Und Gott hat ihn heute so gesegnet, er hat Familie, ein Häuschen, hat 2 Kinder. Und ist glücklich verheiratet, wohnt in der Schorndorfer Gegend. Ja, Gott ist gut. Gott ist treu. Gott lässt sich nicht lumpen. Auch wenn du nur 1,10 € gibst. Oder 1 D-Mark damals. Treue. Unterstütze die Arbeit Gottes an Menschen. Auch was es ist, dass Menschen geholfen wird. Ermutige deine Mitmenschen, Gott zu gehorchen, Gottes Wege zu gehen, Gottes Willen zu tun, Gottes Willen zu suchen, zu fragen. Frag doch den Herrn. Und wir wollen den Herrn fragen. Nicht, weißt du, wir machen eine Dummheit beim Beten. Ich bete für dich. Aber das ist nicht das, was Gott will, dass du für die Leute betest. Du solltest den Leuten sagen, wir wollen fragen, was ist der Wille Gottes für deine Situation, für dein Leben. Und das ist effektiv, wie den Menschen geholfen wird. Nicht nur ich bete für dich, sondern finde heraus, was ist der Wille Gottes. Vielleicht ist Gottes Wille ganz was anderes. Voraussetzungen, dass du gesegnet wirst, was ist das alles? Lass dich nicht von Blindenleiter dazu bringen, dass du um deinen Besitz gebracht wirst. Selbst ein Gesegneter sollst du sein. Und jeder Einzelne kann gesegnet sein, kann gesegnet werden, wie auch immer. Horche auf den Herrn, horche auf dein Herz. Achte, was dein Herz dir sagt. Und das, was du denkst in deiner Vernunft, weißt du, in der Bibel steht zwar ganz groß, vertraue nicht auf deinen Verstand, aber du musst deinen Verstand gebrauchen. Sonst rennst du gegen die Wand. Und ist, dass du dort bist, wo Gott dich haben will. Dass du im Willen Gottes bist. Und dass du dich investierst an lebendige Wesen. Ja, an die Schöpfung Gottes. Und was ihr dem Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann gibt es einen Rücklauf, ein Feedback. Ich kann nicht weiter sein als Pastor hier, wie ich selbst bin. Deshalb muss ich auch studieren, das Wort Gottes forschen, damit ich dorthin komme und das erreiche, was Gott von mir will. Und das, was er von mir will, will er auch von vielen anderen. Sei Gott treu. Ein guter Same bringt eine gute Frucht. Fang an, guten Samen auszustreuen, gute Worte zu reden. Ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Rede Gutes über dein Leben. Dein Leben ist schlecht genug, das reicht schon. Rede Gutes über dein Leben. Etwas Gutes. Nimm über deine Zukunft, deine Henkersmahlzeit. Sag, was du dir wünschst heute noch, bevor du stirbst, bevor du erschossen wirst. Ja, wünsch dir was. Selbst in einer Krise, es kann niemand heilen. Wer selbst krank ist, kann niemand dienen. Deshalb, du musst zuerst mal selber aufgerichtet werden, dann kannst du es anderen Menschen dienen, kannst anderen Menschen zur Seite stehen. Ein Behinderter, ein Krüppel, kann nicht einem anderen Krüppel helfen. Ja, die fallen beide in die Grube. Als Gott Israel aus Ägypten befreite, befreite er sie ja, aus aller Not. Auch wenn sie in die Wüste hineingingen. Ja, ein Abenteuer. Gottes Volk wurde gesegnet, wurde beschützt. Während draußen die Welt Not litt, Finsternis herrschte, Heuschrecken sie fast alle aufgefressen hat, von den Plagen heimgesucht werden sollen, wurde um Land Gosen war Licht. Obwohl die Ägypter von den Plagen heimgesucht wurden, berührten die Plagen nicht die Kinder Gottes, weil sie auf die Stimme Gottes gehört haben, weil sie auf die Erlösung warteten und genau das Gegenteil taten, was den Ägyptern ein Greuel war. Ja, die Tür mit dem Blut zu bestreichen, ein Lamm zu schlachten und das doch in aller Öffentlichkeit. Für die waren die Tiere heilig, die waren halbe Götter, die Tiere. Aber diese Juden haben das Lämmchen geschlachtet und aufgegessen. Gott baut um Israel eine Mauer, wenn sie das tun, was Gott sagt. Und Gott wird über, um dein Leben auch eine schützende Mauer und eine unsichtbare Mauer bauen, wenn du den Willen Gottes tust, gehorche dem Herrn. Wenn wir Spaß am Sehen habe ich vorhin gelesen, werden wir auch wenig ernten. Wenn wir aber reichlich sehen, Gott verspricht, ich werde reichlich dich segnen, was wir sehen auch immer ist, es ist nicht immer Finanzen, es ist so vieles, was du einfach von dir aus weitergibst. In der aller Liebe, indem du Gott dienst, Gott seinen Teil gibst, ihm zeigst, ich liebe dich, Herr. Ja, ich möchte dich irgendwie lieben, aber wie kann ich dich lieben? Du bist hoch im Himmel, aber indem ich etwas tue, im Namen Gottes, für seine Geschöpfe, für seine Natur, für sein Wesen. Und das ist ein Teil unserer Anbetung, indem wir was in unserer Liebe ausdrücken. Entdecke das Geheimnis des Segens, das ist Hingabe zuerst einmal. Ich gebe mich hin, Herr, total hin. Und du kannst nur eines dich hingeben, und zwar von deinem ganzen Herzen. Und dann unheimlich viel ausrichten. Hingegebene Menschen können unheimlich viel ausrichten, unheimlich viel erreichen. Gib dich der Sache Gottes hin. Du hast mich geschaffen. Herr, ich bin ja deine Hände Werk. Und ich bin deine Hände Werk. Mein Herz ist der Hände Werk von Gott. Meine Lunge, meine Leber, meine Galle, meine Beine, meine Arme. Wir sollen unsere Hände hochhalten. Verstehst? Wir sollen Gott anbeten mit Hand und Mund und Fuß und was weiß ich, mit unserer Zunge Gott loben und preisen. Alles lobe den Herrn. Alles, was in mir ist. Ja, nicht nur das Äußere von mir. Das kann Gott loben. Aber alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Überleg einmal, was ist alles in dir? Himmlischer Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Du hast diese Liebe uns gezeigt und uns deine Liebe gegeben. Und wir sind glücklich in dir, Herr Jesus. Wir sind deine Kinder, wir sind gesegnet des Herrn. Und wenn wir gesegnet sind, wir bleiben gesegnet. Und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, Herr Jesus. Und wenn heute Abend Menschen in unserer Mitte sind, die irgendwo Not und Schwierigkeit haben, oh Heiland, oh, wir wollen zusammen beten, zusammen den Herrn fragen, Herr, zeig, was ist dein Wille? Was sollen wir tun, damit wir noch mehr gesegnet werden, noch mehr von deiner Güte profitieren, noch mehr deine Liebe erfahren und erleben. Oh Gott, wir wollen dich lieben. Gott ist Liebe, und wer in Gott bleibt, der bleibt in der Liebe, und die Liebe wird Großes vollbringen. Auch wenn Menschen das verachten, verspotten, verhöhnen, Herr, du wirst Großes tun für an all denen, die dich von ganzem Herzen lieben, die sich dir hingeben. Oh Heil, und berühre die Herzen heute. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Amen.